DW Menschen und Märkte.
Dieselfahrverbote in Stuttgart, 5G in Korea, Cannabis in Kalifornien und Chefgehälter in DAX-Konzernen. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Stuttgart macht ernst im Kampf gegen die Luftverschmutzung durch Dieselabgase. Als zweite deutsche Metropole nach Hamburg verhängt die Stadt Fahrverbote. Sie gelten ab Anfang des kommenden Jahres und betreffen ältere Autos mit der Schadstoffkategorie Euro 4 und niedriger. Darauf einigte sich am Mittwoch die Regierung im Bundesland Baden-Württemberg, die von der CDU und den Grünen gestellt wird. Arno Knüttgen mit den Einzelheiten.
Es war ein hartes Stück Arbeit für die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Monatelang hat sie über Dieselfahrverbote diskutiert. Monatelang hat die CDU versucht, Fahrverbote zu verhindern. Am Ende steht ein Kompromiss. Jüngere Diesel bleiben verschont. Der CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobel ist mit dieser Lösung zufrieden.
Eine Lösung, die mit geringsten Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Eine Lösung, die Luft weiter in Stuttgart verbessern wird, eine Lösung, die dem Rechtsstaat gerecht wird.
Denn es war ein Verwaltungsrichter in Stuttgart, der die Landesregierung unter Druck gesetzt hatte. Er verlangte ein Datum für Maßnahmen auch gegen Diesel der Abgasnorm Euro 5. Das betrifft Autos, die bis Herbst 2015 zugelassen wurden. Etwa 180.000 davon fahren in der Region Stuttgart. Und das sollen sie auch nächstes Jahr dürfen, denn die Landesregierung hat das Thema einfach vertagt. Erst wenn die Stickoxidbelastung in Stuttgart auch nächsten Sommer nicht zurückgeht, will die Regierung einen neuen Luftreinhalteplan aufstellen. Der würde ab Anfang 2020 gelten, kündigt Ministerpräsident Winfried Kretschmann an. Und dann wäre auch für Euro 5 Dieselschluss.
Wobei jetzt schon klar ist, dass nachgerüstete Fahrzeuge von vornherein ausgenommen sind, um zum Beispiel Druck auf die ausländischen Hersteller zu machen, dass sie ihre Fahrzeuge auch nachrüsten.
Die deutschen Hersteller haben zwar Software-Nachrüstungen versprochen, passiert ist bislang aber wenig. Damit die Luft in Stuttgart trotzdem besser wird, setzt die Landesregierung noch auf andere Maßnahmen. Schon ab Januar 2019 gibt es Fahrverbote für Diesel der Abgasnormen Euro 3 und 4. Das stand schon länger fest. Es geht um etwa 70.000 Autos, die vor 2011 zugelassen wurden, wobei es Ausnahmen geben wird. Für Handwerker, für Lieferanten und für Autobesitzer aus Stuttgart gibt es eine Schonfrist bis April. Im Gegenzug sollen Handwerker sich verpflichten, ihre Fahrzeugflotten allmählich zu erneuern. Und die Landesregierung will investieren. Geplant sind über 100 Millionen Euro aus der Landeskasse und ca. 300 Millionen Euro Bundeszuschüsse. Etwa für günstigere Tarife im öffentlichen Nahverkehr, für Expressbusse, für Umgehungsstraßen, für Straßenbeläge, die Stickoxid binden sollen und für riesige Luftfilteranlagen, die allerdings noch nicht richtig erprobt sind. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen hofft vor allem, dass die Investitionen in den Nahverkehr wirken.
Wenn wir sagen, dass die Menschen umsteigen sollen, dann müssen sie auch jetzt diese guten Angebote annehmen. Das sind auch Handlungen der einzelnen Menschen, die hier wohnen und auch dazu beitragen müssen, dass die Luft in Stuttgart schneller besser wird und dass die Mobilität auf Dauer sichergestellt wird.
Allerdings, S- und Stadtbahnen in Stuttgart sind schon oft überfüllt. Es braucht Zeit, um mehr Züge zu kaufen, neue Signaltechnik anzuschaffen. Pläne allein reichen nicht, um die Luft in Stuttgart in einem Jahr sauberer zu machen. Gut möglich, dass die Fahrverbotsdiskussion im nächsten Sommer wieder losgeht. Das wäre dann übrigens just nach den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Was für ein Zufall.
Wer Deutschland mit dem Auto oder dem Zug durchquert, der kennt das. Immer wieder versagt die Internetverbindung. Es gibt einfach zu viele Funklöcher. Eigentlich erstaunlich für ein Land, dessen Wohlstand eng mit der technischen Entwicklung verknüpft ist. Der zuständige Minister schlug jüngst eine App vor, mit denen Bürger Funklöcher melden können und erhielt dafür viel Spott. Denn wie sollen Nutzer ein Funkloch melden, wenn sie gerade keinen Empfang haben? Etwas fortschrittlicher läuft die Diskussion in Südkorea. Hier hat man in jedem Winkel des Landes Zugang zu schnellem Internet und bald wird hier auch die nächste Stufe der Entwicklung eingeläutet, die noch schnellere Datenversorgung namens 5G. Jürgen Hanefeld.
In Korea ist die Zukunft schon angekommen.
Hello, Mr. Hong.
To the office, please.
Eine Videokonferenz aus dem Auto. Datensätze in Lichtgeschwindigkeit, um die Welt zu schicken.
Ready for a video conference.
Und alles gleichzeitig.
Annyeonghaseyo. Bio Service Canal.
Servicio funcionando bien.
Estamos analizando la información.
Data analysis from the US.
Okay, we are sending it overnight.
Der UMA zu zeigen, was gespielt wird.
Tendal Wild.
Der Werbeclip der koreanischen Telekom lässt keinen Zweifel daran, wem die Zukunft gehört. KT, wie die Staatsfirma heißt, will an der Spitze der Entwicklung stehen, die man im Fachjargon 5G nennt, 5G. Gemeint ist die vierte Ausbaustufe der Telekommunikation, die alles und jedes verbinden soll. Also nicht nur ein paar Milliarden Menschen, sondern auch bis zu 500 Milliarden Chips und Sensoren. In Zukunft wird das Internet eine Geschwindigkeit haben, die der schnellsten menschlichen Reaktionszeit von rund einer Millisekunde entspricht. Experten nennen es das taktile Internet. Eine unglaubliche Datenmenge müsse bewältigt werden, sagt der Präsident von KT, Wang Changyu. Denken Sie nur an die zahllosen Gerätschaften, die das Netz beanspruchen und zur selben Zeit Zugang verlangen. Mobiltelefone, Tablets, Sensoren.
Tablets, Sensors.
Südkorea hatte schon immer die Nase vorn beim Ausbau seiner Mobilfunknetze. Nun sollen Geschwindigkeit, Verbindungsmöglichkeiten, Kapazitäten und technische Intelligenz so kombiniert werden, dass nichts weniger als eine schöne neue Welt entsteht.
In the future, driver's license may be gone.
In Zukunft brauchen wir keinen Führerschein mehr und Autos werden zum mobilen Büro. Das selbstfahrende Auto verarbeitet 1 Gigabyte pro Sekunde, wenn es seine Umgebung abtastet. Aber das betrifft nur ein Auto. Es wird Milliarden von Autos geben, die verbunden werden müssen. Und Industrieroboter, Transportlogistik, Schiffs- und Flugverkehr. All dies erfordert blitzschnelle, dezentrale Datenströme. Wer bitteschön sollte das schon schaffen, wenn nicht die Kommunikationstechnologie aus Korea? KT ist eine von drei großen Firmen im Lande, die sich berufen fühlt, aus dem Telefon eine Technologie zu entwickeln, die, wie es Wang Chengyu in seinem hemmungslosen Optimismus formuliert, die Menschen verändert. Und zwar schon nächstes Jahr. Nach den Testläufen bei den Olympischen Winterspielen im Februar glaubt man, genügend Erfahrung gesammelt zu haben für die Markteinführung. Über Datenschutz und andere Rechtsfragen spricht er nicht. Die seien ja sowieso von Land zu Land unterschiedlich. KT jedenfalls habe alles unter Kontrolle.
Was ist eine gerechte Bezahlung für Topmanager? Die Frage ist komplizierter, als sie zunächst scheint. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, hat sich jetzt mal die Mühe gemacht, ein wenig zu rechnen. Sie haben die Bezüge der Vorstandsmitglieder der 30 größten börsennotierten Firmen in Deutschland verglichen. Nicht miteinander, sondern mit dem, was deren Angestellte im Durchschnitt verdienen. Viktor Goitka mit den Ergebnissen.
Ein fürstliches Salär. 12,9 Millionen Euro hat Bill McDermott im vergangenen Jahr verdient, der Vorstandschef des Technologiekonzerns SAP. Mit anderen Worten, 35.000 Euro für jeden Tag im Jahr. Im Schnitt verdiente jedes Mitglied eines DAX-Vorstandes im vergangenen Jahr rund 3,5 Millionen Euro, 71 mal so viel wie ein durchschnittlicher Mitarbeiter, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung ausgerechnet hat. Ob das gerechtfertigt ist, da sind Passanten vor der Frankfurter Börse ganz unterschiedlicher Meinung.
Das 71-fache, das ist heftig. Das, denke ich, ist nicht gerechtfertigt.
Ich finde, so kann man das nicht sehen. Ich finde, Führungskräfte müssen für ihre Verantwortung, die sie da haben, auch anständig entlohnt werden.
Es ist mir Schnuppe. Die Welt ist groß und bunt. Der eine macht viel, der andere macht wenig. Und nach 70 bis 90 Jahren sind wir ja alle tot.
Den Managern ist ihr Gehalt nicht Schnuppe, im Gegenteil. Viele Unternehmen sagen, dass sie so hohe Vergütungen zahlen müssen, weil die Manager sonst einfach abwandern würden in die USA. Denn dort können Vorstände über die deutschen Managergehälter nicht einmal lachen, sondern nur müde grinsen. Nicht zuletzt deswegen dürften ausländische Vorstände bei den deutschen Konzernen mehr verdienen als deutsche Vorstände bei deutschen Konzernen, sagt Christiane Hölz, Vergütungsexpertin der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz.
Vergütung unterliegt keinen Gerechtigkeitsgedanken. Vergütung unterliegt Marktgedanken. Wenn ich einen Vorstand haben will als Aufsichtsrat, dann mache ich dem Angebot. Und dann sagt der Vorstand, ja, ich komme oder ich komme nicht. Oder ich komme nur, wenn du mir noch 2 Millionen drauflegst. So. Immer muss man halt schauen, wie viel ist das Unternehmen bereit, für den jeweiligen Vorstand aufzuwenden.
Solche Verhandlungen sind komplex. Längst wird nicht mehr nur eine Summe verhandelt, sondern viele Bausteine, aus denen sich am Ende die Vergütung berechnet. Ein fixer Betrag, dazu eine variable Summe, eine Erfolgsbeteiligung, wenn der Aktienkurs stimmt. Und über die Pension reden die Manager natürlich auch. Im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem eines auffällig: die fixe Vergütung stieg im Schnitt stärker als alle anderen Bausteine. Für Marc Tüngler, den Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, ein Problem.
Das ist keine gute Entwicklung und wir haben ein wenig Sorge, dass das die Vorboten von dunklen Wolken sind in der Gesamtwirtschaft, also dass jetzt schon dafür Vorsorge getragen wird, wenn es mal schlechter läuft, habe ich immer noch ein gutes Gehalt. Das ist jetzt ein wenig böse, wenn man das so formuliert, aber man muss sich schon die Frage stellen, wie kann das sein? Gut ist es nicht, dass die Fixgelder steigen. Schlechtes Signal.
Tüngler hat eine klare Forderung. Das Gehalt der DAX-Vorstände sollte sich mehr an ihrem Erfolg orientieren, also zum Beispiel am Aktienkurs oder auch daran, wie das Unternehmen im Vergleich zu Mitbewerbern abschneidet.
Muss es nicht so sein, dass wenn es gut läuft, dass dann ein Vorstand auch gut verdient und wenn es schlecht läuft, dass er dann auch schlecht verdient? Und ich glaube, da müssen wir genau darauf achten, das ist das Stichwort, dass die Performance eine Rolle spielt, also dass wir ihn motivieren, dass er das Unternehmen für eine lange Zeit auf eine gute Bahn bringt.
In den USA ist das viel üblicher. Dort hängen oft 2/3 der Vergütung vom Aktienkurs des Unternehmens ab. In Deutschland sind es nur knapp 30%. Kurzfristig sollten die Konzerne dabei nicht denken, finden die Anlegerschützer. Sie sollten den Erfolg des Unternehmens nicht nur im aktuellen Jahr messen, sondern auch über 3, 4 oder 5 Jahre auf mittlere Sicht.
Seit Anfang dieses Jahres kann man in Kalifornien ganz legal Cannabis kaufen. Nicht nur für medizinische Zwecke, sondern auch zum privaten Konsum. Die vollständige Legalisierung war mit großen Hoffnungen verbunden. Weniger Kriminalität, bessere Qualität und gleichzeitig Steuereinnahmen für den Staat. Mit Ausnahme der Dealer würden alle profitieren, so hieß es. Nach einem guten halben Jahr aber hält sich die Begeisterung in Grenzen und die Steuereinnahmen sind nicht einmal halb so hoch wie erhofft. Markus Schuler über die Gründe.
Irgendwie kam alles ganz anders. Cannabis-Hersteller, lokale Verkaufsshops sowie der kalifornische Bundesstaat haben mit dem großen Geldsegen gerechnet. Der ist aber bislang ausgeblieben. Sean Kelly Ray leitet im Silicon Valley eine Interessenvertretung der Cannabis-Industrie.
For the most part, the state of California has been.
Der Staat ist enttäuscht, die Steuereinnahmen sind hinter den bisherigen Erwartungen geblieben. Außerdem ist der illegale Markt nicht verschwunden. Fast 90 Millionen Dollar an Steuereinnahmen, das war die Summe, mit der die Regierung in der Hauptstadt Sacramento in den ersten 3 Monaten des Jahres gerechnet hatte. Gerade mal 1/3 davon, also etwas mehr als 30 Millionen Dollar, ist im ersten Quartal zusammengekommen. A.G. Melendez betreibt in San Francisco eine Dispensary, ein Geschäft, wo man ab 21 Jahren bis zu 8 Gramm der Droge legal kaufen darf. Auch er ist mit dem ersten halben Jahr seit der Freigabe unzufrieden. Die Vorschriften und Auflagen sind hier sehr streng. Viele Dispensaries operieren in der Grauzone. Sowohl der kalifornische Bundesstaat als auch die Cannabis-Hersteller haben den Boomern ausgemacht. Es sind die Kommunen, sagen sie, die Städte und Gemeinden, die sind verantwortlich, Lizenzen zu erteilen, sowohl für Verkaufsgeschäfte als auch für Anbauflächen. Cannabis-Lobbyist Sean Kelly Ray.
Everybody loves the idea of cannabis.
Alle finden Cannabis gut, das einzige Problem, aber bitte bloß nicht in meiner Nachbarschaft.
The idea of cannabis next to them.
Schaut man sich auf einer Karte an, wo es die meisten legalen Cannabis-Geschäfte gibt, fällt auf, es sind bislang nur 3 große Zentren entstanden. Im Norden Kaliforniens ist das San Francisco mit gut 870.000 Einwohnern. Am südlichen Ende des Silicon Valley liegt San Jose. Hier leben mehr als 1 Million Menschen. Und im Süden des Bundesstaates ist es Los Angeles mit gut 4 Millionen Einwohnern. Doch zwischendrin herrscht in dem 40 Millionen Einwohnerstaat Unterversorgung. Es gibt große Landstriche, wo sie keinerlei Cannabis-Läden finden, weil die Gemeinden keine Lizenzen erteilt haben. Deswegen hält sich ein sehr robuster Schwarzmarkt. Und dort, wo der Schwarzmarkt blüht, nimmt man natürlich keine Steuern ein, so wie man das erhofft hatte. Hinzu kommt, seit gut einer Woche ist ein Gütesiegel zwingend vorgeschrieben. Nur noch das Marihuana darf verkauft werden, das frei von Insektiziden ist und einen bestimmten Reinheitsgrad erreicht. Das wiederum lässt die Preise steigen. Kostete vor der Legalisierung in Kalifornien 1 Gramm medizinisches Cannabis im Schnitt um die $8,50, sind es heute rund $10,50, Steuern in Höhe von 15% nicht eingerechnet. Für Cannabis-Lobbyist Sean Kelly Ray ist klar, jetzt müssen die Kommunen über ihren eigenen Schatten springen. Das wird alles noch sehr schmerzhaft werden. Kurzzeitig wird der Schwarzmarkt weiter wachsen. Langfristig werden jedoch die Konsumenten profitieren.
Die Legalisierung von Cannabis in Kalifornien. Mit diesem Beitrag von Markus Schuler sind wir am Ende der Sendung. In der Technik heute war Karin Hennecke, mein Name ist Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.